zurück zu einer neuen Folge zu unserem Podcast Buchgeflüster mit
Kyra,
Mathilda
und Maya. Schnappt euch eine Tasse Kaffee und lasst euch ein bisschen mit Literatur berieseln. Wir haben uns für unsere heutige Folge für die Literatur in der Weimarer Republik entschieden. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an.
Okay, ja, also um die Literatur der Weimarer Republik zu verstehen, müssen wir uns eben zuerst einmal anschauen, was überhaupt in der Welt passiert ist zwischen 1918 und 1933. Der Beginn der Weimarer Republik baut auf dem Ende des Ersten Weltkrieges, wie ihr vielleicht schon mal gehört habt. Wir befinden uns in einem Deutschland aus Trümmern. Es herrscht Arbeitslosigkeit, Armut und Hunger. Doch aus genau dieser Unzufriedenheit, aus einem Land in Not, entsteht eine neue Literaturepoche, die neue Sachlichkeit. Und auch wenn es noch immer ein paar wenige expressionistische oder dadaistische Werke entstehen, dominiert der neue Kunststil die Literatur. Seine Autoren wollen die breite Masse ansprechen. Sie setzen auf eine sachliche, aber leicht verständliche Sprache, die auch von den weniger gebildeten Menschen verstanden werden soll. In dieser schweren Zeit macht man die Gegenwart zum Thema, lässt keinen Raum für Interpretation, sondern konzentriert sich auf die Wirklichkeit. So setzen eben die Autoren der Weimarer Republik vor allem kritisch mit der Gesellschaft auseinander, mit dem Alltag der Menschen und ihren Lebensbedingungen. Es ist also wirklich kein Wunder, dass in dieser Zeit vor allem Armut, Hunger und Arbeitslosigkeit thematisiert werden. Natürlich wurden auch die Großstadt und die Industrie zum Gegenstand der neuen Sachlichkeit. Viele Autoren versuchten aber auch, ihre eigenen Erlebnisse aus dem Krieg zu verarbeiten. Das versuchten wohl auch andere, unter anderem die Autoren Karl May, Hermann Löns und Hans Carossa. Jedoch auf eine ganz andere Art als die üblichen Autoren der neuen Sachlichkeit, denn sie wollten der unschönen Wirklichkeit entfliehen und schrieben lieber leichte Kost über eine heile Welt, die schöne Natur, wilde Abenteuer oder Liebe. Sowas blieb aber tatsächlich eher die Ausnahme in der Zeit der Weimarer Republik. Als Form für die Aufbereitung der sozialen und wirtschaftlichen Probleme in der neuen Sachlichkeit wurde gerne der Roman gewählt. Dieser hatte in den 20er Jahren seinen Durchbruch, aber auch die Reportage wurde zu einem gern gewählten Format in der Weimarer Republik. Sie wurde schließlich sogar nicht mehr nur in Zeitungen, sondern auch in eigenen Bänden veröffentlicht. Der wohl bekannteste Autor von Reportagen, der sie überhaupt erst so bekannt gemacht hat, ist wohl Egon Erwin Kisch. Vielleicht habt ihr ja schon mal von ihm gehört. Er bereiste verschiedene Kontinente und Länder, berichtete davon und schilderte die Lebenswelten verschiedener Menschen.
Das waren jetzt sehr viele Fakten, aber ich glaube, dass jeder mit der Weimarer Republik ein paar Assoziationen direkt im Kopf hat. Wie Mathilda schon gesagt hat, sollte die Literatur in dieser Zeit die breite Öffentlichkeit ansprechen. Es entwickelte sich der Großstadtroman sowie auch die Romane der Frau. Denn es gab große Erfolge in der neuen Frauenbewegung. 1919 durften die Frauen zum ersten Mal wählen. Eine neue Hürde in der Frauenbewegung war der Kampf um das gleiche Recht als ganzer Mensch, so nannte man das. Es umfasste auch den Kampf um Sprache und Bild. Allerdings gab es auch noch Motive des Naturalismus, der literarischen Moderne und des Expressionismus. Schriftsteller litten allerdings unter der Zensur der Nazis. Dieses Gesetz war eine harte Freiheitseinschränkung, allerdings nur gegen linke Autoren, nicht aber gegen Rechte, denn die Nationalsozialisten erlangten immer mehr Macht. So wurden beispielsweise viele Freikorpsromane veröffentlicht, welche Gewalt verherrlichten. 1931 kam es zur Pressenotverordnung. Ich denke, jeder von euch hat schon mal davon gehört. Es wurden zahlreiche Schriften beschlagnahmt und viele Zeitungen über mehrere Monate hinweg verboten. Die Umstände dieser Zeit erschwerten es also Autoren und Schriftstellern enorm, ihre Gefühle und Gedanken uneingeschränkt zu äußern. Aber auch in der bildenden Kunst rückten empathische und romantische Bilder immer mehr in den Hintergrund. Stattdessen trat die nüchterne und distanzierte Haltung in den Fokus, welche die moderne Gesellschaft als scheinbar gefühlslos darstellt. Ich finde das persönlich, dass es auch nochmal sehr gut die Grausamkeit der Nazis darstellt.
Genau, und um da mal direkt anzuschließen, wollte ich mal ein paar Autoren nennen, die in dieser Zeit tätig waren und die in dieser Zeit ihre Werke verfasst haben. Darunter sind einige sehr bekannte, wie Bertolt Brecht mit seiner Drei-Groschen-Oper, Franz Kafka mit der Prozess und die Verwandlung, Thomas Mann mit seinem sehr, sehr bekannten Werk Mario und der Zauberer, aber auch Leute wie Kurt Tucholsky und Erich Kästner, den wir, glaube ich, alle aus seinen Kinderbüchern wie Emil und die Detektive oder Pünktchen und Anton oder das doppelte Lottchen kennen.
Die habe ich auch geliebt.
Ich auch. Genau. Nicht zu vergessen ist auch der Schriftsteller Erich Maria Remarque mit seinem Zeitroman Im Westen nichts Neues oder Hermann Hesse mit Der Steppenwolf, den hat er 1929 geschrieben. Aber auch Josef Roth mit Hiob und Hans Pallada, auf den ich später nochmal ein bisschen genauer eingehe. Aber zuerst komme ich zu einer Schriftstellerin, die auch in dieser Zeit sehr viel geschrieben hat, und das ist Mascha Kaleko. Mascha Kaleko lebte...
Darf ich dich kurz unterbrechen?
Ja.
Das ist total lustig, weil ich habe letztens mit einer Freundin, die hat mich total auf den Geschmack von Mascha Kaleko gebracht. Und ich habe jetzt ein paar Gedichte halt von ihr gelesen und ich finde richtig cool, was sie macht. Und genau, da werde ich mich jetzt auf jeden Fall noch mal mehr belesen.
Kennst du das Gedicht Großstadtliebe?
Nee, ich glaube nicht.
Okay, weil da gehe ich gleich noch mal ein bisschen döller drauf ein. Und ja, ich möchte aber erstmal ganz kurz noch was zu Mascha Kaleko sagen. Sie lebte von 1907 bis 1975 und konnte dann 1933 mit ihrem lyrischen Stenogrammheft ihren ersten großen Erfolg feiern. Sie emigrierte dann aber 1938 in die USA und siedelte dann 1959 von dort zurück nach Israel über. Sie gilt als eine der bedeutendsten deutschsprachigen Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts. Genau, und ihr Gedicht Großstadtliebe werde ich jetzt einmal kurz vorstellen. Großstadtliebe. Man lernt sich irgendwo ganz flüchtig kennen und gibt sich irgendwann ein Rendezvous. Ein Irgendwas ist nichts genau zu nennen, verführt dazu, sich gar nicht mehr zu trennen. Beim zweiten Himbeereis sagt man sich du. Man hat sich lieb und ahnt im Grau der Tage das Leuchten froher Abendstunden schon. Man teilt die Alltagssorgen und die Plage. Man teilt die Freuden der Gehaltszulage. Das Übrige besorgt das Telefon. Man trifft sich im Gewühl der Großstadtstraßen. Zu Hause geht es nicht, man wird mobiliert. Durch das Gewirr von Lärm und Autorasen, vorbei am Klatsch der Tanten und der Basen, geht man zu zweien still und unberührt. Man küsst sich dann und wann auf stillen Bänken, beziehungsweise auf dem Paddelboot. Erotik muss auf Sonntag sich beschränken. Wer denkt daran, an später noch zu denken? Man spricht konkret und wird nur selten rot. Man schenkt sich keine Rosen und Narzissen und schickt auch keinen Pagen sich ins Haus. Hat man genug von Weekendfahrt und Küssen, lässt man's einander durch die Reispost wissen. Per Stenografenschrift ein Wörtchen aus.
Oh, das hat mir immer richtig gut gefallen. Schönes Gedicht.
Ja, es vor allem spiegelt es sehr gut diese, die Merkmale dieser Epoche wieder, weil hier wird auch das Motiv der Großstadt wieder aufgegriffen. Dieses möblierte Zimmer, was auch sehr typisch war zu dieser Zeit, und auch war auch diese Hektik und die Schnelllebigkeit, dass man kaum Zeit hat, sich zu lieben und auch trotzdem sehr anonym in der Großstadt ist. Das sind alles so Merkmale dieser Epoche, wie Mathilda vorhin ja schon gesagt hatte. Aber auch diese unsentimentale und unsachliche Beschreibung der Gefühle, hier halt der Liebe, das war ja auch sehr typisch. Und diese im Gegenzug sehr wirklichkeitsnahe Darstellung der Menschen im Alltag. Genau. Und das war auch aus diesem lyrischen Stenogrammheft, womit sie 1933 ihren Durchbruch geschafft hat.
Quasi. Mich würde auch mal interessieren, wie das unseren Zuhörern gefällt, dieses Gedicht. Also ihr könnt es gerne mal uns schreiben.
Genau. Ja, also als zweites habe ich den kleiner Mann was nun von Hans Pallada. Und da werde ich jetzt keinen Ausschnitt vorlesen, aber ich wollte mal kurz ein bisschen erzählen, worum es daran geht, weil man da auch wieder sehr gut diese neue Sachlichkeit und die Weimarer Republik drin spiegeln sich sieht. Genau. Also Hans Pallada lebte von 1893 bis 1947 und war auch einer der ein deutscher Schriftsteller, der vor allem für seine Erzählungen und Romane bekannt ist, aber auch sehr viele Kurzgeschichten und Märchen verfasst hat. Seine bekanntesten Werke sind die Romane Wer einmal aus dem Blechnapf frisst, Wolf unter Wölfen sowie Kleiner Mann was nun. Und in Kleiner Mann was nun will ich mal kurz erklären, worum es geht. Und zwar gibt es einmal Johannes Pinneberg und seine Freundin Emma, die Lämpchen genannt wird. Und die erwarten ein Kind. Und daraufhin heiratet dieses gerade erst frisch verliebte Paar, auch obwohl sie sehr wenig Geld haben und irgendwie probieren müssen, über die Runden zu kommen. Und trotz dieser Weltwirtschaftskrise und der Erstarken der Nazis, glaubt der Verkäufer, also Pinneberg, und seine Frau an das Glück und an die Zukunft. Aber als Pinneberg in das Millionenheer der Arbeitslosen einreiten muss, nimmt Lämpchen das Leben ihres sehr verzweifelten Mannes in die Hand. Genau. Und in dem Werk wird nochmal dieses politische Verhältnis, dieses unterschiedlich sehr, sehr gegensätzliche politische Verhältnis der verschiedenen Lagern, wird deutlich. Genau. Und also die Kommunisten und die Nazis, es wird öfter an diesem Werk aufgefasst. Und auch diese Weltwirtschaftskrise und die Arbeitslosigkeit und Armut, genauso wie das Großstadtleben.
Sehr interessanter Autor auf jeden Fall. Jetzt zum Ende hin würden wir gerne nochmal auf die Auswirkungen kommen. Zuerst aber wollte ich noch einmal sagen, dass ein wichtiges Ereignis am 10. Mai 1933 stattfand. Nämlich wurden da öffentlich Bücher von Autoren verbrannt, denen man, wie die Nazis es nannten, einen undeutschen Geist vorwarf. Oft waren das Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die der deutschen Literatur internationales Ansehen verschafft haben. Viele von ihnen und auch bildende Künstler emigrierten ins Ausland. Da war vor allem immer das große Zentrum die USA. Sie wollten nämlich der Verfolgung der Nazis entgehen. Zu diesen bedeutenden Schriftstellern zählten zum Beispiel Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Stefan Zweig und Heinrich Mann. Einige blieben allerdings auch in Deutschland und konnten dann aber nicht arbeiten und verdienten somit auch keinen Lebensunterhalt. Wie zum Beispiel Erich Kästner. Er blieb allerdings in Deutschland und veröffentlichte unter anderem Namen weiterhin Bücher, verfasste sogar Drehbücher zu Nazi-Filmen und durfte offiziell allerdings nicht arbeiten. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass in der Literatur der Weimarer Republik vor allem gegen Ende durch die Gleichschaltung es den Menschen oft verwehrt blieb, zahlreiche und vielfältige Unterhaltung und Weiterbildung zu genießen. Die Literatur der Weimarer Republik ebnete den Weg für die darauffolgende Exilliteratur und die spätere Nachkriegsliteratur. Darüber werdet ihr aber in der nächsten Woche in unserer neuen Folge mehr erfahren, denn da werden wir diese Literaturepochen nochmal genauer beleuchten.
Genau, das war's mit unserem Podcast für heute. Ich hoffe.
Ach so, ich wollte noch einen Kulturtipp preisgeben, denn wir wohnen hier ganz in der Nähe von Kabitz, das ist in der Nähe von Feldberg in der Mecklenburgischen Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Da hat nämlich der Schriftsteller Hans Fallada, von dem Kyra auch kurz erzählt hatte, viele Sommer verbracht in seinem Ferienhaus in Kawitz. Es ist sehr schön da und es lohnt sich auf jeden Fall einen Besuch dahin. Genau.
Ja, das war's für heute.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.